Einen wunderschönen guten Nachmittag. Draußen ist es extrem sonnig, hier drin im Studio ist es durchaus warm und eigentlich sollte man heute den Tag nutzen, um draußen in der Natur unterwegs zu sein oder zumindest nicht, um in Gebäuden rumzusitzen. Aber gelegentlich gibt es auch Sendungen über Sportarten, die draußen ausgeführt werden, über die man spricht und naja, zum Radio machen muss man da halt reingehen. Herzlich willkommen zur Plattform. Ihr hört die jetzt zwischen 16 und 17 Uhr. Mein Name ist Fabiano und das Thema der kommenden Stunde, das sind diese Bretter, an die unten Rollen dran geschraubt sind, die nicht Skateboard heißen, sondern Longboards. Das ist das Thema. Herzlich willkommen, darf ich richten an Janet, Markus und Frank. Hallo.
Hallo.
Servus.
Hallo Fabiano.
Longboarden ist jetzt persönlich nicht unbedingt meine Favorite-Sportart. Ich schaue es mir gerne in Videos an. Das ist auch nachher noch so ein Thema. Aber wie lange seid ihr dem Sport schon verfallen? Fangen wir vielleicht mit Janet an.
Ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich longboarde erst seit anderthalb Jahren.
So kurz erst. Was war dein Aufhänger? Wie bist du zum Longboarden gekommen?
Das war relativ skurril. Ich habe damals in Berlin gewohnt, in einer 7er WG und da hatte einfach jeder so ein langes Brett an der Wand stehen und dann habe ich einfach irgendwann mal gefragt, so hey, was ist denn das und macht das Spaß? Und mein Mitbewohner damals, der hat die Dinger selber gebaut, also die Decks. Ja, und dann waren so meine ersten Versuche auf dem Rollfeld damals in Tempelhof und das hat so Bock gemacht, dann hat es mich wirklich gepackt und ja. Seitdem bin ich dabei.
Also es war nicht mal unbedingt Gruppendruck, dass du immer die Einzige warst, die dann auch an schönen Tagen daheim saß und du dann mitgehen musstest, sondern du hast es freiwillig mal ausprobiert.
Ja, genau.
Der Nächste in der Runde, der Frank, der macht es sogar inzwischen professionell, glaube ich. Wie lange bist du denn schon beim Longboarden mit dabei?
Ja, also professionell auf alle Fälle sehr, sehr regelmäßig. Ich fahre insgesamt seit 14 Jahren zumindest ein Skateboard und dann hat sich das einfach rauskristallisiert. Skateboard hat ja auch verschiedene Styles und es gibt da diesen Downhill-Style, dass man im Prinzip über Bremsslides praktisch den Berg runterschlittert. Ich hatte immer ein Longboard in der WG bei mir rumstehen und habe das aber mehr benutzt als Transportmittel, um vom Punkt A zu Punkt B zu kommen, bis man dann gemerkt hat, hey, die Slides, die gehen natürlich auch schneller, wenn man das Ganze mit einem Longboard macht und nicht mit einem Skateboard. Und so hat sich eigentlich das Longboarden immer mehr in mein Leben reingeschoben und das Skateboarden ein bisschen weiter rausgedrückt. Schlussendlich jetzt fahre ich fast nur noch Longboard seit 4 Jahren.
Ja, Longboard, Skateboard, verschiedene Slides und so weiter. Das wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen rausarbeiten, wo die Unterschiede denn wirklich sind. Zunächst darf ich aber noch den Dritten in der Runde begrüßen. Markus, hi, grüß dich.
Hi, grüß dich.
Wie lange bist du schon am Start und wer hat dich aufs Longboarden gebracht?
Ich bin mittlerweile seit 4 Jahren, zumindest versuche ich seit 4 Jahren Longboard zu fahren. Und mein Mentor in dem Fall war der Frankie, der jetzt mit uns hier im Studio sitzt. Ich komme eigentlich aus dem Allgäu, bin Bergmensch und stehe seit fast 20 Jahren jetzt auf dem Snowboard. Und eines Tages sagte der Frankie, als wir uns neu kennengelernt hatten, sag mal, den ganzen Winter über fährst du Snowboard und im Sommer langweilst du dich, machst nichts, probier doch mal Longboarden aus. Ich habe ein Deck gekriegt, probeweise, bin gefahren und war sofort begeistert.
Also vorher noch keine Skateboard-Erfahrung?
Ich hatte mal als kleiner Junge hatte ich ein Skateboard, aber mit dem bin ich einmal hingefallen und hatte danach nie wieder Lust.
Ah ja, das kenne ich irgendwoher. So ähnlich war meine Geschichte beim Skateboarden auch. Okay. Also, dann haben wir zumindest hier 3 Gäste, die alle schon in einer oder anderen Weise schon länger mal auf dem Board sind, beziehungsweise auf jeden Fall sehr, sehr begeistert sind. Longboarden, das Thema der kommenden Stunde und natürlich passend Musik. Heute zusammen rausgesucht mit dem Dennis und der hat uns als erstes hier die Ganglions mit Evil Wave rausgesucht. Denn das passt ganz gut, denn wir wollen gleich mal ein bisschen auf die Geschichte gucken. Woher kommt das eigentlich? Und das hat durchaus mit Wellen zu tun. Freedom auf 102,6. Heute geht es um eine Sportart. Es geht um das Longboarden. Longboards, das ist sowas Ähnliches, ohne dass ich mich jetzt in die Nesseln setzen will, wie Skateboarden. Die Unterschiede werden wir dann gleich noch so ein bisschen rausarbeiten, denn es ist wirklich nur so ein wenig ähnlich. Wir gehen mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Wir wollen mal gucken, woher hat sich diese Sportart eigentlich entwickelt. Und ich glaube, der Aufhänger mit dem Titel Evil Wave, den wir gerade gehört haben, passt schon ganz gut. Denn ursprünglich waren es wahrscheinlich mal wieder, wie so viele, ich sag mal, coole Sportarten, die Surfer, die da was machen wollten, oder?
Ja, kann man schon zum großen Teil sagen. Im Prinzip ist es ja mit den Skateboarden entstanden. Es ist so, dass die Surfer halt nur morgens und abends Wellen hatten und tagsüber nicht wussten, was sie tun sollten. In dem Fall haben sie dann einfach ihre Rollschuhe zersägt und die praktisch an Bretter rangeschraubt, die sie sich zurechtgeschnitzt hatten und haben halt probiert, damit die Straße zu surfen.
Welchem Jahr war das oder in welchen Jahren, wo kann man das Ganze sowohl zeitlich als auch örtlich verorten?
Also das müsste in den Anfang der 70ern gewesen sein in Kalifornien.
Also mit dieser allgemeinen Surferwelle ist das aufgekommen. Das war jetzt nicht irgendwo eine Surfergruppe, die sich irgendwo ganz woanders das ausgedacht hat, sondern das war wirklich so ein bisschen die Kerngruppe. Komm. Ja. Zustimmendes Genicke. Wieso? Gibt es da keine genaue Geschichtsschreibung dazu oder ist das ein bisschen schwierig, das genau zu datieren?
Also es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wer hat mit was angefangen, weil egal wen man nennt, ob man die kalifornischen Surfer nennt oder doch die französischen, irgendwer fühlt sich immer auf den Schlips getreten und sagt, ich habe es auf jeden Fall vor dir gemacht. Aber man bewegt sich wahrscheinlich auf sicherem Gelände, wenn man sagt, in den 70ern wurde in Kalifornien das Longboarden angefangen.
Okay, halten wir das einfach mal so fest. In der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest in der Wahrnehmung von mir, ist das natürlich erst später dann wirklich aufgekommen. Surfen, weiß ich, existiert schon ziemlich lang. Wann war denn so Longboarden an dem Punkt, in dem man gesagt hat, okay, das machen mehr als 10 Leute, hypothetisch übertragenen Sinne gesprochen.
Also der eigentliche Boom meines Erachtens nach kam erst in den letzten Jahren, das hat man schon gemerkt, an Technik von Achsen zu Rollen zu Longboard-Decks, was sich getan hat, welche Firmen sich gezeigt haben, wer ist alles mehr dazugekommen, wie viele Events es auf einmal gab. Im Prinzip bewegen wir uns gerade jetzt meiner Meinung nach schon auf einen kleinen Boom zu und vorher war es schon eher so ein Underdog.
Ding, okay. Da muss aber in den 30 Jahren zwischendrin schon ein bisschen was passiert sein. Und auf Technik wollen wir gleich nochmal so ein bisschen gucken. Es waren die Surfer. Sind es inzwischen nicht mehr die Surfer? Ich meine, in Ulm kann man ein bisschen schwer surfen. Wer ist heute am Longboarden? Wer macht das? Sind das junge Leute? Sind das alte Leute? Oder sind das Leute, denen absolut langweilig ist, weil sie sonst nichts zu tun haben?
Also von jung oder alt würde ich jetzt in dem Zusammenhang gar nicht sprechen. Man kennt sowohl 10-Jährige, die mit 50 km/h Berge runtersausen, als auch 50-Jährige, die das auch noch mit Freude tun. Aber der Longboard-Stil hängt vom Ort ab, an dem man sich befindet. An Orten mit Bergen kann man natürlich viel besser Downhill fahren, was wir später noch diskutieren werden. Und wo es eher flacher ist, also nehmen wir mal als Beispiel Niederlande, wird man eher die Straße surfen und ein bisschen Tricks im Flachen machen.
Ja, du sagst schon Straße surfen, Markus. Das ist schon immer noch so eine große Reminiszenz da. Ist das so ein bisschen so ein ähnliches Lebensgefühl, so Surfen im Meer und Surfen auf der Straße?
Ich denke, man empfindet ein ähnliches Gefühl an Freiheit.
Dasselbe, beziehungsweise was man, bei dir sollte ich eher fragen, Boarden und Surfen auf der Straße.
Genau. Es ist das gleiche Gefühl, was man beim Snowboarden hat, beim Surfen, beim Longboarden, beim Motorradfahren. Das Gefühl, mit hohen Geschwindigkeiten sich in eine Kurve zu legen, den Untergrund zu spüren, das Adrenalin. Ist ein Stück Freiheit.
Vor inzwischen auch schon 40 Jahren, sagte Frank gerade, wurden die Rollen an die Boards dran geschraubt. Die Technik hat sich seitdem inzwischen deutlich weiterentwickelt, wahrscheinlich äquivalent zu dem Surfen auch, das immer anspruchsvoller wurde. Gab es da so eine Entwicklung auch beim Longboarden, dass immer schneller oder immer noch bessere Boards entstanden oder ist das so eine Technik, die relativ gleich entwickelt wurde und jetzt ähnlich geblieben ist?
Ich meine, es kommt immer neue Sachen dazu. Also bei den Decks ist immer mehr ein 3D-Concave gekommen. Das bedeutet im Prinzip, am Anfang hatten wir bloß unsere Schüsselform, die sich verändert hat. Mittlerweile gibt es dann vorne und hinten ist das Brett gebogen, dass man seine Füße einlocken kann. Dann sind Gas-Pedals gekommen, dass die Seiten abgeschrägt wurden, dass man sicherer Stand-Up-Slides, also Slides, ziehen kann, dass man das Brett einfacher querstellen kann. Achsen sind verschiedenste Formen, Breiten, Längen gekommen. Die Bushings, diese Lenkgummis haben sich verändert. Es sind Rollen gekommen, verschiedenste Urethanmischungen, immer mehr, immer verschiedenere Größen, verschiedenere Bauarten an Rollen. Da hat sich sehr viel getan.
Damit hast du mir den offiziellen, optimalen Aufhänger geliefert für den nächsten Gesprächsteil. Denn da wollen wir mal ein bisschen in die Technik gucken und vielleicht auch mal sozusagen im Radio angucken, mit welchen Longboards ihr jetzt eigentlich hier gerade ins Studio eingerollt seid. Bis dahin gibt es ein wenig Musik von Bench. Hier sind der Titel, hier ist der Titel Clues. Zu Gast heute in der Plattform sind Janet, Frank und Markus. Die drei stehen regelmäßig auf ihren Longboards, das heutige Thema der Plattform. Jetzt möchten wir mal gucken, mit welchen Plattformen, mit welchen Longboards ihr denn hier ins FreeFM-Studio eingerollt seid und mal drauf schauen, was die Besonderheiten da drin sind, beziehungsweise was sie auszeichnen. Also ihr seid tatsächlich mit euren Longboards hier reingekommen. Ich habe gesehen, da stehen drei draußen. Wir hatten leider nicht mehr genau die Zeit, mal anzugucken, was die jetzt ausmacht, aber das könnt ihr mir jetzt sicherlich beschreiben. Janet, was war das erste Board, das du bekommen hast? Wusstest du, was du da fährst?
Ehrlich gesagt, überhaupt nicht.
Du bist also einfach auf irgendeins der 7 oder 14 Boards oder genau, so von deiner WG draufgestanden.
Ich wusste, es ist ein Stück Holz und da sind Rollen drunter. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Flex, also von der Biegung, die das hat, oder von der Concave oder irgendwelchen Geschichten in die Richtung. Ich wusste einfach nur, hey, das macht Spaß.
Du wusstest aber, wie es heißt, als du zum ersten Mal drauf gestanden bist.
Ich wusste schon, dass es ein Longboard ist.
könnte ja sein. Ich bin mir sicher, dass einige Leute schon auf dem Skateboard gestiegen sind und nicht genau wussten, wie das Teil heißt, aber sie sind schon mal mit gefahren. So, hast du das Board, das du als erstes gefahren hast, was du dir selber gekauft hast, heute immer noch?
Also das Board, was ich jetzt habe, habe ich nicht als erstes gefahren.
Mhm. Aber dein erstes?
Das gehört nämlich meinem Mitbewohner. Ja. Und der hat mir dann einfach verschiedene Decks zur Auswahl gegeben und meinte, ja, hier, guck einfach mal, was sich besser anfühlt. Und Okay. Das habe ich jetzt eben auch.
Was hast du jetzt?
Also ich werde mal versuchen, das möglichst allgemein zu beschreiben.
Ach, beschreib's ruhig im Speziellen und machen wir es hinterher allgemein.
Also mit den Fachbegriffen ist es halt ein Concave, Flex, Gedropped und Mountain-Style, glaube ich. Frankie nickt so halb. Also es ist halt symmetrisch, man kann es halt vorne oder rückwärts fahren quasi. Es ist halt, wenn man sich draufsteht, hat es halt einen Flex, also man könnte halt quasi so ein bisschen drauf wippen. Es ist tiefer gelegt, also die Achsen sind durch das Brett durchgebohrt, dadurch ist es halt stabiler bei hohen Geschwindigkeiten und halt auch angenehmer zum Pushen, also wenn man das Bein halt auf dem Boden aufstellt, um sich vorwärts zu bewegen.
Optimal geeignet für welchen Einsatzzweck?
Also eigentlich ist es am besten zum Carven.
Bedeutet was?
Also einfach Kurven fahren, okay, den Berg runter, aber auch wirklich gemütlich, weil man kann ja auch bis zu 70 Stundenkilometer oder schneller noch einen Berg runterfahren. Und also dazu ist es dann wahrscheinlich zu instabil, aber einfach zum gemütlichen Runtersliden. So.
Okay. Wie viele nennst du inzwischen dein eigen an Longboards?
Achso, ich habe nur eins.
Achso, nur eins, okay. Dann fragen wir mal die beiden Herren in der Runde, wie viele Longboards bei Ihnen so in den Regalen bzw. in den Schränken rumstehen. Frank, wie schaut's bei dir aus?
Ich habe jetzt gerade drei fahrbare zu Hause.
Drei fahrbare, ja. Du bastelst ja auch selber Longboards, da will ich dann gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Mit welchem Modell bist du jetzt hergekommen?
Ich habe einen alten Prototypen von mir immer noch dabei. Das ist ein Top-Mount-Deck, also Top-Mount heißt, dass die Achsen im Prinzip von unten angeschraubt werden, wie bei einem normalen Skateboard. Und es hat halt schon ein relativ giftiges Konkav, also das ist 1,6 cm tiefe Schüssel. Das ist halt sehr schön, man kann halt kräftig auf die Kanten drücken und kann halt schön da damit in die Kurve gehen. Das Ganze ist bocksteif, also es flext so gut wie überhaupt nicht. Und normalerweise, wenn man aus Holz baut, hat man immer das Problem, dass wenn man sowas baut, dass es relativ schwer wird. Und ich habe das halt mit einem Schaumkern gebaut. Das sind die Bauweise, nennt man halt Foamcore. Man setzt in der Mitte einen Schaumkern ein und macht das Ganze halt hart durch Glas oder Kohlefasern und kann so damit mit dem Gewicht von seinem Brett runtergehen. Das ist natürlich dann weniger bewegte Masse und lässt sich halt auch ganz super fahren.
Für welchen Einsatzzweck am ehesten geeignet, so ein hartes Brett, was relativ stark konkav gebogen ist?
So, ich benutze es schon für alles, aber im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich für den Berg am besten. Durch die Stadt ist es jetzt halt so, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt, was ja halt auch mit dem Longboard ziemlich gut klappt, oder auch die Platten am Münsterplatz und so, dass wenn du ein flexiges Deck hast, dass es einfach angenehmer ist, dass das Holz eine dämpfende Wirkung hat und einfach jede Menge von diesen kleinen Tack-Tack-Tacks schluckt. Mhm. Und das geht jetzt bei mir halt direkt in die Füße, aber man gewöhnt sich dran. So, die ersten LKW-Fahrer hatten auch immer ein verschwommenes Weltbild auf schlechten Straßen.
Du stehst ja schon ein paar Jährchen auf den Decks, egal ob Skateboard oder Longboard, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Markus, wie schaut's bei dir aus? Wusstest du, auf was für ein Board du stehst, als du zum ersten Mal drauf standest, oder bist du auch einfach drauf gestanden und hast mal ausprobiert?
Ich kannte mich schon ein bisschen damit aus, weil man viele Gespräche darüber geführt hat. Ich habe manchmal den Hang, so ein bisschen Sachen zu theoretisieren, gerade wenn es um Sport geht. Und so habe ich zuerst auch mit dem Frank mehr über das Longboarden mich unterhalten, als es tatsächlich zu machen. Als ich das erste Mal drauf stand, ich konnte definitiv nicht alle Teile benennen von dem Brett. Und es sind nicht so viele Teile an einem Longboard.
Was hast du heute für eins? Oder mit welchem bist du heute hergekommen?
Ich habe ein symmetrisches Freeride-Deck von der kanadischen Longboard-Schmiede Rain. Mhm. Gerade frisch aus dem Urlaub mitgebracht.
Okay, oh, bietet sich ja immer an.
Genau, wenn man in den USA ist, dann muss man schon mit einem Deck zurückkommen. Es hat einen leichten Flex, nicht zu stark, aber er ist vorhanden im Gegensatz zu den Schaumkernbrettern. Es ist relativ konkav. Und auch Drop-Through, also sprich die Achsen oberhalb des Brettes angeschraubt. Sodass man, es ist eigentlich ein Allrounder-Brett. Man kann damit sowohl leicht pushen, als auch durch das Concave gute Slides machen, also damit auch den Berg fahren.
Hast du wahrscheinlich in den USA bzw. Kanada vorher mal ausprobiert, bevor du das gekauft hast, oder?
Ah, das ist leider nicht so einfach wie beim Skiverleih oder sowas.
Ach so,
beim
ich Skiladen. Dachte.
Also ich war im Urlaub in New York, war da in einem der größeren Longboard-Shops. Also es gibt, glaube ich, 3 oder 4 in New York, und ich war in einem der größeren. Und die haben gewisse Testbretter da, aber die können wegen Abnutzung und so weiter und so fort, können die nicht einfach irgendwelche Bretter zusammenschrauben und dich das erstmal probefahren lassen. Ja, leider. Ja.
Schön wär's. Jetzt quatschen wir auch schon wieder seit einer ganzen Weile. Ich würde sagen, im nächsten Gesprächsteil machen wir mal so ein bisschen klar, was ist eigentlich der Unterschied zum Skateboarden, sowohl in der Technik als auch vielleicht auch ein bisschen die Mentalität dahinter. Schauen wir mal. Zunächst ein bisschen Musik von How to Loot Priscil. Die Plattform hier auf der 102,6. Zu Gast bei mir sind Jeanette, Markus und Frank. Und die drei haben zu eigen, dass sie alle drei auf Longboards unterwegs sind, sind auch hier zu uns ins FreeFM-Studio damit gekommen. Und Longboards sind sowas Ähnliches wie Skateboards. Aber die Unterschiede wollen wir jetzt ein bisschen rausarbeiten. Markus, du bist jetzt noch gar nicht so lang mit dabei. Vielleicht kannst du da noch einen relativ neutralen Blick drauf werfen, was da die Unterschiede sind, da man da noch nicht so voll drin ist.
Ja, also ich gebe mir Mühe, nicht mit Fachtermini um mich zu werfen, das möglichst anschaulich zu erklären. Zuerst mal, woraus besteht denn überhaupt ein Skateboard? Wir haben am Skateboard prinzipiell drei wichtige Teile. Das wären einmal die Rollen, das ist die Achse und das ist das Deck, also das Holz, auf dem man steht. Und das Fahrprinzip, also wie funktioniert es, dass ich mit einem Skateboard oder mit einem Longboard von A nach B komme, ist prinzipiell das Gleiche. Man kippt mit dem Oberkörper oder aus den Knien heraus auf dem Brett stehend zu einer Seite. Dadurch werden die beweglichen Teile der Achse eingeknickt und dadurch wird von der Geradeausstellung in eine Kurvenstellung übergegangen. Die Unterschiede sind jetzt erstmal, wir haben viel größere Rollen und Rollen aus einem anderen Material. Also im Skateboard hat man relativ kleine Rollen aus relativ hartem Material, die sehr schnell den Grip verlieren, also sprich nicht mehr in ihrer Bahn fahren, sondern aus der Bahn ausscheren. Lernt man beim Longboard immer disziplinabhängig, aber generell kann man sagen, beim Longboard fährt man Rollen mit einem hohen Durchmesser und einem eher weicheren Plastik, also das sind alles Vollplastikrollen, mit eher weicherem Plastik, das weiche deswegen, weil es sich besser an den Asphalt anschmiegt und sozusagen nicht so schnell ausbricht wie so ganz harte Rollen.
Also ist Longboarden tendenziell etwas besser für die Füße bzw. für die Knie?
Generell mit Longboards, ja, könnte man sagen. Es gibt nicht so viele ruckartige oder plötzliche Belastungen auf die Gelenke, weil dann doch die meisten Bretter mit Flex, also flexibel gebaut werden, sodass sie einiges abfedern können. Unter anderem kann man mit einem Longboard auch mal gemütlich über eine niedrige Bordsteinkante drüber fahren oder über größere Kieselsteine, während man mit dem Skateboard dabei relativ schnell hängen bleibt und einen Abstieg vorne rum macht.
Aber damit kann man dann nicht diese typischen Skateboard-Tricks machen, oder? Mit einem Longboard.
Ich habe Leute gesehen, die es machen können, aber es ist definitiv komplizierter. Allein durch das Gewicht, also so ein durchschnittliches Vollholz-Longboard wiegt bestimmt über 2 Kilo, inklusive Material wahrscheinlich über 3 Kilo. Und das ist schon relativ kompliziert, das tatsächlich überhaupt in die Luft zu kriegen. Dann kommt dazu, dass das Longboard im Gegensatz zum Skateboard, das als Twin-Tip mit Kicktail und Kicknose gebaut ist, dass beim Longboard in der Regel weder das eine noch das andere vorhanden ist. Also dass an beiden Enden es mehr oder weniger direkt an der Achse aufhört. Mhm. Klar gibt es hier auch Varianten, aber so grob könnte man da den Unterschied festmachen.
Aber man kann ja auch noch andere Tricks machen, da werden wir dann gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Zunächst möchte ich nochmal mich an Frank wenden, so ein bisschen noch die Technik angucken. Du bastelst solche Longboards selber. Was hat dich drauf gebracht, selber irgendwie zum Leim und zum Holz und zum Schaum zu greifen und sowas zu bauen? Bist du so ein Bastler?
Ja, ich musste das irgendwie machen. Wenn du in mein Zimmer kommst, dann ähnelt das eigentlich einen Skateshop. Das hat angefangen, dass ich das Ganze als Kunst irgendwann mal gesehen habe. Ich habe ein paar echt schöne Decks zu Hause, die ich mir bestellt habe und wo es mir das Herz zerrissen hat, als ich da Achsen rangeschraubt habe und die dann logischerweise irgendwann mal gegen Bordstein gesetzt habe, so dass die alle früher oder später an der Wand gelandet sind. Und dann habe ich irgendwie pro Monat irgendwas an die 200, 300 Euro an Skateboard-Decks manchmal gelassen. Dann wollte ich das Ganze selber machen. Für mich ist es eine Art Kunst und es ist halt schön, wenn du ein eigenes Shape entwickelst, was nicht nur gut aussieht, sondern was auch noch funktional ist und ein schönes Design dir praktisch ausdenkst. Und im Endeffekt kam es dann irgendwann mal schon billiger, als sich jetzt seine Decks zu kaufen.
Naja, nichtsdestotrotz muss man eine gewisse Arbeitszeit reinstecken. Was kann man da so für, ich sag mal, eine Standardversion rechnen, sowohl in der Entwicklung als auch dann beim Zusammenbauen?
Also wenn ich jetzt ein Longboard-Deck baue und ich habe alles dafür da, die Form und, dann brauche ich mindestens 12 Stunden.
Also es ist wirklich richtige Arbeit. Da kann man nicht irgendwie auf halb vorgefertigte Teile zurückgreifen.
Es gibt die Möglichkeit, wenn man sich im Internet umsieht, dass man fertig gepresste Rohlinge kaufen kann. Die sind dann viereckig, kommen aus der Presse und haben nur die Konkavform, eventuell noch die Bohrung für die Achsschrauben. Und dann kann man sich selber sein Shape aufzeichnen und muss es dann praktisch bloß noch aussägen und schleifen. Und dann kann man sich das halt lackieren und bemalen, wie man möchte. Die Möglichkeit hat man auch noch.
Aber das machst du nicht?
Nein, ich habe mal ein Skateboard-Deck so gemacht, dann habe ich noch eins selber gemacht und dann habe ich ziemlich schnell angefangen, nur noch Longboards zu bauen.
Wie kriegt man, wenn man das mehr oder weniger daheim macht, so konkave Formen hin zum Beispiel?
Das kommt auf das Verfahren an, mit was du pressen willst. Wenn du das mechanisch presst, dann musst du dir halt mehrere Holzrippen sägen, die diese Form haben und dann halt dir da davon eine Holzform basteln, wo du die Rippen aneinander setzt. Oder du kannst das auch aus einem Schaum rausschneiden mit einem Heißdrahtschneider und dann einfach diesen Hartschaum hart machen mit Glas.
So eine Presse steht bei dir im Zimmer rum?
Ich habe eine Werkstatt. wir waren am Anfang im Keller, dann haben wir mal ein paar Workshops bei uns im Jugendhaus gegeben und irgendwann wurde das so groß und es hat so viel Platz in meinem Leben eingenommen, dass das auch einen eigenen Platz so gebraucht hat und dann habe beschlossen, mir eine Werkstatt zu mieten und die haben wir jetzt praktisch.
So ist es richtig. Daraus ist inzwischen noch einiges mehr entstanden. Zum Beispiel gibt es in Ulm den Longboarding-Verein. Da möchte ich auch gleich so ein bisschen drauf eingehen. Wie ist denn die Szene hier vor Ort? Denn das ist ja immer der Aufhänger hier in der Plattform. Wie schaut's bei uns in Ulm aus? Bis dahin gibt es noch ein wenig Musik von den Drums. Let's go surfen. Ich glaube, das passt ganz gut hier in die heutige Sendung. Ihr hört 3FM, ihr hört die Plattform auf 102,6 und es geht heute um das Thema Longboarden bzw. die Sportart Longboarden. Wir haben jetzt schon ganz viel über die Technik gesprochen, ein bisschen die Geschichte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber wenn man nicht gerade schon diverse Videos dazu gesehen hat, kann man sich, glaube ich, noch nicht wirklich genau vorstellen, wie das im Unterschied zum Beispiel auch zum Skateboarden ausschaut. Deswegen möchten wir in den nächsten Minuten mal einen Blick darauf werfen, auf welche Arten kann ich eigentlich ein Longboard fahren. Ich habe bereits bisher erfahren, ich kann sowohl im flachen Land fahren als auch im bergigen Land. Was ist denn eher das Lieblingsterritorium von einem Longboard? Wo macht es mit dem Longboard am meisten Spaß?
Also ich würde mal sagen, Longboard muss auf dem Berg gefahren werden, so wie ein Snowboard auf dem Berg gefahren werden muss und so wie ein Surfbrett in der Welle gefahren werden muss. Allerdings kann man durchaus Spaß haben im Flachen. Genauso wie beim Snowboarden, ich beziehe mich immer wieder drauf, man auch im Park sein kann und Tricks machen kann, kann man mit dem Longboard auch einfach in der Ebene fahren, dancen, sich auf dem Brett bewegen, neue Sachen ausprobieren. Da gibt es Verschiedenes, aber also für mich persönlich gilt, je schneller, desto besser.
Je schneller, desto besser. Was ist für deine Lieblingsfortbewegungsart auf dem Longboard, Jeanette?
Also ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen der gesättigte Longboarder. Also ich finde auch, Steigungen machen mehr Spaß als die lange Ebene, wobei man auch gerade hier in Ulm wirklich super entspannt an der Donau entlang fahren kann, finde ich. Aber ich finde auch, Steigungen machen mehr Spaß.
Die ist ja in Ulm auch durchaus vorhanden, vorhanden sind. Aber kommen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf. Markus hat gerade einen Begriff verwendet, Dancen. Wie kann ich auf einem Longboard tanzen? Wie sieht sowas aus? Vielleicht Markus oder Janet oder...
Dann erläutere ich das gleich auch noch. Die klassische Stellung auf dem Longboard ist ja die wie auf dem Skateboard auch. Ich habe meinen Standfuß vorne und meinen Pushfuß hinten. Allerdings ist das manchen Leuten wirklich zu langweilig geworden, wenn es eine weite, lange Strecke hat oder wo es ein bisschen bergab geht und dann immer bloß so dastehen und hin und her wippen, dachten sich, dann muss doch irgendwas Besseres gehen und haben sich überlegt, ja okay, ich habe auf dem Longboard jede Menge Platz, weil es ist ja viel größer als ein Skateboard. Und wenn ich so viel Platz habe, dann kann ich da ein bisschen drauf rumlaufen. Und so hat man erstmal probiert, ein paar Schritte drauf zu machen, langsam seitlich zu gehen, nach hinten, nach vorne, sich zu drehen, von der Regular-Position in die Goofy-Position, solche Sachen. Und daraus sind wirkliche ja, Wettbewerbe könnte man schon sagen. Also man kann das tatsächlich auf einem künstlerischen Niveau betreiben, was zum Teil schon nach Ballett aussieht.
Durchaus wunderbar zu betrachten in diversen Videos, die ich im Vorfeld zu der heutigen Sendung gesehen habe. Wunderschöne Tricks, auch meistens wunderschöne Videos. Da fahren sie aber meistens einen Berg runter. Oder des Öfteren den Berg runter. Und da auch wirklich im Gegensatz zum Skateboarden, glaube ich, durchaus nochmal eine Ecke gefährlicher, weil da sind wir dann teilweise wirklich so am Drehen, am Berg und so weiter. Wie nennt man sowas?
Das ist Sliden. Das ist das Erste, was man dann auch irgendwann mal lernen sollte. Die meisten Anfänger kommen immer an, dann, hey, ich habe mir ein Longboard gekauft, wie bremst man denn eigentlich da damit? Und dann wird es erstmal lustig, dann kommen dann so Sprüche wie, stimmt, haben sie dir auch eins ohne Bremse verkauft. Und dann lernt man halt irgendwann mal, dass man sein Brett querstellen muss. Damit kann man dann halt ziemlich kontrolliert und effektiv auch bremsen. Und das kann man dann bis hin machen, dass man daraus eigene Tricks bildet und sich dann praktisch den Berg runterschraubt.
Das funktioniert so gut, da haut es einen da nicht gleich hin irgendwie. Die haben trotz, obwohl es so ein weiches Material in den Rollen ist, dann doch so gut geeignet, dass man da mehr oder weniger rutschen kann.
Ja, du hast ja auch eine ziemlich lenkfreudige Achse und das geht sowohl mit als auch ohne, aber mit ist halt besser, den sogenannten Slide-Handschuhen. Da hast du im Prinzip Handschuhe, welche PE-Platten an deinen Handflächen besitzen. Mit denen kannst du dich auf der Straße abdrücken. Dadurch kannst du dein Gewicht verlagern von den Füßen weg auf deinen Arm und hast einen ziemlich geringen Reibwiderstand und sie sind ziemlich verschleißfest auf Asphalt. Und damit kannst du eigentlich leicht dein Brett quer zur Fahrtrichtung stellen und Striche auf der Straße ziehen.
Striche auf der Straße ziehen. Okay, vielleicht auch am Körper. Was sind die beliebtesten Verletzungen beim Longboarden?
Also in der Regel spricht man von Pizzas. Pizzas sind sogenannte Schürfwunden.
Okay, also es ist jetzt nicht so, dass es allem gut aussieht, man fährt irgendwie gegen irgendwelche Bäume, was man natürlich tunlichst vermeiden sollte. Sicherheit ist da durchaus ein Thema. Janet hat gerade gesagt, kann theoretisch mit 70 km/h einen Berg runterfahren. Mhm. Brauche ich da nicht irgendwie so eine Ganzkörper-Montur?
Auf jeden Fall. Also das gibt es auch bei der Disziplin, was du meinst, Downhill, dass man wirklich Schuss den Berg runterfährt, gibt es auch richtige Leder-Vollmonturen und dann auch entsprechende Rennhelme dafür und Protektoren. Aber auch sonst auf der Straße würde ich eigentlich jedem Longboarder nur empfehlen, einen Helm zu tragen, weil es häufig eigentlich so die übliche Strecke ist, die man immer fährt, wo man einfach unaufmerksam ist und dann hinfällt und dann, es kann auch wirklich schnell übel ausgehen.
Ist dir schon mal was passiert?
Ja.
Jetzt wollen wir aus dem Nähkästchen die Geschichten hören.
Aber es war nicht so schlimm, also so. Nur, das klingt eklig, geprellter Schleimbeutel, aber das ist einfach, der Knöchel wird dick und blau und ja, man muss dann eine Schiene tragen.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder fit warst und wieder aufs Longboard stehen konntest?
Ach, nur 2 Wochen, nicht lange.
Ja, das kann man dann noch irgendwie gerade so aushalten. Dann verpasst man ja nicht mal unbedingt das monatliche Treffen von euch, oder? Wenn man es gerade richtig macht.
Genau, wir treffen uns jeden ersten Montag im Monat. Der Ort wechselt, aber wenn man eigentlich auf unsere Facebook-Seite gehen kann, also facebook.com/longboardingulm in einem Wort, ist man immer aktuell und erfährt auch die Termine, wenn wir uns unter der Woche oder unter dem Monat mal treffen.
Genau, ein bisschen mehr auf die Longboarding-Szene in Ulm, die möchte ich jetzt gleich noch eingehen im letzten Gesprächsteil der heutigen Plattform. Jetzt kommen wir zum letzten Gesprächsteil in der heutigen Ausgabe der Plattform. Mein Name ist Fabiano, ich bin persönlich kein Longboarder, aber ich habe mir 3 Leute eingeladen, die longboarden hier in Ulm. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich viele Longboarder in Ulm so in Action und in größeren Gruppierungen gesehen. Es ist mal wieder so einer irgendwie an der Donau oder eine irgendwie über den Münsterplatz gefahren, aber ansonsten nicht so viele. Wie viel seid ihr denn in Ulm oder von wie vielen Leuten wisst ihr, die hier in Ulm fahren?
Also in Ulm gibt es so um die 30 Longboarder auf jeden Fall, die bei uns im Verein sind und da mitmachen. Und ja, also man kennt sich eigentlich untereinander.
Was ist das für ein Verein? Was für eine Aufgabe übernimmt der?
Ja, im Prinzip haben wir uns irgendwann mal auf die Jacke geschrieben, das Ganze zu supporten und zu fördern. Das fängt damit an, dass jeder Anfänger gerne zu uns kommen kann und wir sehen halt zu, dass wir Workshops geben und die Leute halt den unter die Arme greifen, dass der Einstieg, das Lernen halt leichter fällt. Und zum anderen, dass wir halt auch Veranstaltungen, sogenannte Freerides rennen, so weit sind wir leider noch nicht, aber zumindest Freerides, dass wir halt einen Tag haben, wo wir im Prinzip eine sichere Strecke haben, wo das läuft, als wenn du auf der Skipiste bist, wo es einen Shuttle gibt und wo man Freunde einlädt und dann praktisch einen Tag fahren geht.
Einen Tag fahren, irgendwo muss man fahren können, ja. Vorhin hatte Janet schon erwähnt, es ist wunderbar, an der Donau entlang zu fahren. Aber Berge gibt es natürlich auch in Ulm. Gibt es da so Lieblingsstrecken oder ist man da immer noch so ein bisschen am Entdecken, wo man in Ulm gefahrenlos sich die Berge runterstützen kann?
Also mit gefahrenlos sprichst du schon das richtige Thema an. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man Longboarden geht, dass man sich in der Regel im Straßenverkehr bewegt. Und Longboarden hat einen ziemlich komplizierten rechtlichen Status. Zusammengefasst ist man als Longboarder ein Fußgänger und darf sich damit nicht auf öffentlichen Straßen bewegen. Das heißt, man muss sich entweder damit begnügen, an der Donau entlang zu fahren, breite Radwege zu nehmen, also Fußgänger-Radwege gemischt. Oder, wie der Frank gerade erwähnt hat, man organisiert Freerides, kümmert sich darum, dass die Strecke abgesperrt werden kann, dass man da alleine ist und dass man dann in Sicherheit fahren kann. Und dafür bieten sich dann natürlich Strecken an, die eher nicht direkt in Ulm sind, sondern die sich in der Umgebung befinden, irgendwo, wo es ein bisschen ländlicher ist, vielleicht auch ein bisschen hügeliger, mit schönen Serpentinenstraßen.
Die Schwäbische Alb.
Also den Mehringer Weg oder sowas von der Uni runter habt ihr noch nicht abgesperrt, einmal komplett?
Abgesperrt haben wir nicht, nein.
Ah ja, erwischt, okay. Gibt es eine Lieblingsstrecke, die ihr in Ulm gerne immer mal wieder fahrt?
Also meine persönliche Lieblingsstrecke, also die mich sowohl fordert, die ich aber auch sicher bewältigen kann, das ist ein Fahrradweg von Böfing an der Linie oder an der Buslinie 4 entlang Richtung, da ist dieses Studentenwohnheim am Kuhberg. Nee, nicht Kuhberg.
Safranberg,
genau. Ja, ja. Auf jeden Fall, da hat es einen breiten Radweg an der Straße dran. Das ist ein bisschen kurvig, es ist auch steil, zumindest zeitweise, hat es über 5%. Und da kann man relativ gut fahren, wenn man die anderen Verkehrsteilnehmer irgendwie in der Sicht hat.
Das ist immer definitiv wichtig. Aber genauso wie beim Skateboarden oder beim Surfen ist natürlich auch das ein bisschen wichtig, dass hinterher und vorher zusammen sein und nicht nur gemütlich, also wirklich auch zusammen zu sein. Ihr habt inzwischen soweit, dass ihr auch Longboards-Partys veranstaltet. So habe ich zumindest das jetzt am Rande mitbekommen.
Ja, genau. Am Samstag ist unsere erste im Hemperium. Es ist jeder eingeladen, also nicht nur Longboarder, auch die es interessiert. Wir sind dann da. Ihr könnt uns einfach ansprechen, mit uns darüber reden und einfach auch so kommen, weil eben gute Musik läuft.
Wenn du sagst gute Musik, FreeFM liebt gute Musik, was wird das für welche sein?
Funk in erster Linie.
Sehr gut.
Gemischt mit ein bisschen Breakbeat, Hip-Hop, vielleicht ein paar Punk-Lieder noch mit dabei.
Gibt es so einen speziellen Soundtrack, der sich bei Longboardern rauskristallisiert hat, so ähnlich wie bei Surfern?
Ich glaube, da hört jeder immer noch seinen eigenen Style ganz gerne. Bei unseren Veranstaltungen ist es aber auch so, dass also wir ballern den Leuten gerne Funk rein. Man kann nie immer jeden seine Musikrichtung erwischen und es allen recht machen. Aber das Tolle ist halt meistens, dass es die Leute ziemlich gut aufnehmen, wenn Funk läuft und sie sind alle automatisch immer gut drauf und entsteht meistens eine super Party hier, so in dem Fall. Das ist schon ganz lustig so.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wir haben noch eine knappe Minute ungefähr. Was wünscht ihr euch noch für, sagen wir mal, die nächsten 365 Tage fürs nächste Jahr? Was soll hier in Ulm noch passieren oder vielleicht auch Longboarding in Deutschland?
Es wäre halt cool, dass man mal die Leute besser aufklärt, dass wir im Prinzip nicht unbedingt die Wilden sind, die irgendwo einen Berg runterschießen. Und wenn jeder ein bisschen Rücksicht auf die anderen nimmt, dass wir vielleicht mehr Rechte bekommen. Siehe in die Schweiz, da ist ein Longboarder im Prinzip nichts weiter wie ein Fahrradfahrer.
Klingt auch irgendwie sinnvoller. Nochmal kurz die Kontaktdaten, Jeanette.
Genau, bei Facebook einfach nach Longboarding Ulm suchen und dann findet ihr uns.
Okay, so machen wir es. Und das war die Plattform. Am Mikrofon für euch die letzten 60 Minuten war der Fabiano, zu Gast bei mir die Jeanette, der Frank und der Markus. Die drei vertreten den Longboarding-Verein Ulm. Und jetzt gibt es zuletzt auch noch einen Titel von Ulmern, nämlich die Kinderzimmer Productions mit Wir sind da, wo oben ist. Ich hoffe, ich sehe euch alle beim Konzert in dem Theater Ulm Anfang Juli.